Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Rückzug. Die EU-Kommission verzichtet auf ein eigenes Ressort für die Förderung von Bildung und Kultur. Wir sprechen über die Signalwirkung einer solchen Entscheidung. Bettina Gappa kommt aus Simbabwe. Sie schreibt auf Englisch und hat mit einer politischen Rede das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Im Wiener Museumsquartier gab es bis heute einen temporären Raum, in dem man mit Vorschlaghammer und Baseballschläger seine ganz persönliche Wut ausagieren konnte. Wie viel Komik in der Wut steckt, zeigt eine Inszenierung am Volkstheater. Wir bringen die Premierenkritik des Stücks Die Merowinger oder Die totale Familie. Wenn Spitzenämter neu besetzt werden, verschieben sich gelegentlich Prioritäten. Ursula von der Leyen hat gestern ihre 26 nominierten Kommissare vorgestellt. Auf ein eigenes Ressort, Kultur und Bildung, wird künftig verzichtet. Und auch namentlich tauschen diese beiden politisch wichtigen Säulen nicht mehr auf. Wie das zu bewerten ist, darüber spreche ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin Sigrid Weigel. Sie hat kürzlich eine Studie zur Reform der auswärtigen Kulturpolitik vorgelegt. Guten Abend, Frau Weigel.
Ja, guten Abend.
Was ist das für ein Signal, dass es kein Ressort für Bildung und Kultur mehr geben soll?
Ja, ich halte das für ein ziemlich fatales und trauriges Signal und es widerspricht eigentlich auch vielen Verlautbarungen, die in der EU in den letzten Jahren formuliert worden sind. Denn im Grunde genommen ging es seit dem Lissabon-Vertrag darum, man hatte irgendwie verstanden, dass es einen großen Widerspruch gibt zwischen der EU als Wirtschaftsgemeinschaft und den kulturellen Unterschieden, man irgendwie sich lange nicht drum gekümmert hatte. Und nach Lissabon hat man sich so ein bisschen die Kulturpolitik vorgenommen und unendlich viel Papier beschrieben. Nicht zuletzt im letzten Jahr, das ja das Jahr des Kulturerbes war und wo formuliert worden ist, dass Kulturerbe eben die Grundlage für eine neue Agenda in Europa für die Kultur sein soll, mit den Zielen, kulturelle Vielfalt zu fördern und so weiter. Und ich meine, wenn dieses Papier von gestern morgen schon nichts mehr wert ist, dann weiß ich nicht, wie das gehen soll.
Aus den EU-Kulturförderprogrammen stehen 2020 für alle Mitgliedstaaten sehr viel weniger Geld zur Verfügung, als in Deutschland allein ausgegeben wird pro Jahr. Da fragt man sich auch, warum eine deutsche Kommissionschefin sich nicht dafür einsetzt, dass Kultur in Europa künftig besser gestellt wird.
Ja, nun war ja Frau von der Leyen eben Verteidigungsministerin und ein bisschen sieht man die Handschrift dieses Verteidigungsressorts ja in dem gesamten Programm, was sie jetzt vorgelegt hat. Nicht? Wenn sie zum Beispiel bei der Kommissarin für den Binnenmarkt besonders hervorhebt, dass sie sich um die Rüstungsindustrie kümmern soll, dann sieht man da ja die Handschrift der Verteidigungsministerin und als solche ist sie ja auch, denke ich, vorgeschlagen worden, gerade eben von jenen Ländern in der EU, die, sagen wir mal, nicht zu den Fortschrittlichsten gehören. Und man merkt die Handschrift der Verteidigung auch in diesem neu geschaffenen Ressort für, das heißt Protection of European Life oder der Schutz dessen, was Europa ausmacht, worunter ich mir wirklich sehr wenig vorstellen kann.
Ja, man assoziiert Leitkultur vielleicht zum einen, aber vor allen Dingen auch Abschottung, wenn es darum geht, den europäischen Lebensweg zu beschützen, zu protegieren.
Wobei ja die europäischen Mitgliedsländer der Europäischen Union keineswegs einig sind darin, was überhaupt die europäische Geschichte oder europäische Kultur ausmacht. Und ich denke, heute geht es wirklich um ganz andere Dinge. Also Protection, das wird sicherlich auch mit der Sicherung der EU-Außengrenzen zusammenhängen. Aber was Europa ausmacht, wenn wir Kultur darunter verstehen, dann müsste es ja um die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Gedächtnis gehen, mit der europäischen Geschichte, gerade der Pluralität der europäischen Geschichte, die im Moment ja eher verloren geht in den einzelnen Staaten. Denn das 20. Jahrhundert ist geprägt durch eine zunehmende ethnische Homogenisierung in den einzelnen Nationalstaaten. Das ist ja das große Problem des Nationalismus, mit dem wir in der EU zu tun haben. Und was eigentlich auf der Tagesordnung steht, wäre unter dem Stichwort kulturelles Erbe nicht einfach Protection, sondern sich auseinanderzusetzen mit diesem europäischen Überlegenheitsgefühl, was ja tief ins kulturelle Unbewusste Europas eingeschrieben ist und uns jetzt mit der Debatte über die Restitution auf die Füße fällt.
Das Ressort, in dem die Bildung künftig mitverhandelt werden soll, heißt Innovation and Youth. Was für Programme erwarten Sie da, Frau Weigel?
Also ich habe mir diesen Mission Letter an die Verantwortliche ein bisschen angeguckt. Und das ganze Ressort zerfällt im Grunde genommen in zwei Dinge, nämlich einerseits Forschung und Innovation, dass überhaupt die Idee von Forschung reduziert wird auf das, was Wirtschaftsförderung bedeutet. Und in dieser Sparte heißt es auch, das soll unter der Führung der Vizepräsidentin für das Digital, also Europa fit machen für das digitale Zeitalter stehen. Und der andere Teil betrifft, das heißt Education, Youth, Sport and Culture, also Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Und da wird tatsächlich ein sehr, also ich würde sagen, hausbackener oder auch altbackener Kulturbegriff zugrunde gelegt, nämlich so eine Sammlung von Sparten. Geschichte, Architektur, Literatur, Musik, Film, Kunst und Sport. Also wir sind im Grunde genommen längst weiter in der Debatte über Kultur und den Kulturbegriff, weil wir doch verstanden haben, dass zur Kultur eben auch die Art des Wirtschaftens, der Lebensweise und so weiter gehört und dass die Veränderung durch die Globalisierung und die Digitalisierung Lebensweisen verändert, die von der EU, wenn sie sich einerseits auf Vielfalt beruht, ja auch zum Gegenstand und zum Problem gemacht werden müssten.
In der EU-Kommission wird es künftig kein Ressort für Bildung und Kultur geben. Über diese Entscheidung habe ich mit Sigrid Weigel gesprochen. Ihnen, Frau Weigel, besten Dank.
Ja, bitteschön.
Albert Serra macht Videokunst und er dreht Spielfilme. Einmal ist er ins Theaterfach gewechselt und es gelang ihm sogar, sein prominent mit Ingrid Carwin und Helmut Berger besetztes Stück Liberté an die Berliner Volksbühne zu bringen. Das Stück spielt kurz vor der Französischen Revolution. Drei Adlige propagieren die Libertinage. Das Echo auf die Premiere fiel gemischt aus. Ein Jahr später kommt nun die Verfilmung des Stoffs in die Kinos und darüber rede ich jetzt mit der Kritikerin Anke Lewicke. Liberté lief bei den Filmfestspielen in Cannes und bekam dort äußerst positive Kritiken. Wie erklären Sie sich die so unterschiedlichen Reaktionen auf Film und Theaterstück?
Ja, ich meine, das Theaterstück hat einem ja ziemlich viel zugemutet. Das war ein im Bühnenraum sehr tief, immer im Halbdunkeln gehalten. Und man musste sich die Handlung immer regelrecht suchen. Mal wurde in der linken Sänfte gesprochen, mal irgendwo ganz weit hinten im Raum. Und die Gespräche, es ging ja meistens um die Perversion und Obsession, die hatten auch immer denselben Inhalt, aber mit leichten Verschiebungen. Dann gab es keine klassische Dramaturgie. Und im Grunde sieht jetzt das auf der Leinwand genauso aus wie in der Bühne. Es ist ein Wald irgendwo in Preußen. Hier hat das französische Trio, was vertrieben wurde, eben Zuflucht gesucht. Hier wollen sie ihre Visionen hemmungslos ausleben. Und sie suchen eben Schutz bei dem Herzog von Welchen. Und der wird wie im Theaterstück eben von Helmut Berger gespielt.
Gibt es etwas, was Sie sich wünschen? Oder was Sie begehren, dass wir Ihnen zukommen lassen könnten?
Nein, danke schön. Ich komme mit mir selber zurecht.
Ja, und anders als im Theater sehen wir eben auf der Leinwand das Gesicht von Helmut Berger in Großaufnahmen. Und das ist ein Gesicht, dem man eben das gelebte Leben ansieht. Und das ist sicher der Vorteil des Films, dass man die Gesichter, die Körper, die, um die es ja immer geht, wirklich, da kommt man nahe dran. Natürlich ist man dann im Kino aber auch den Obsessionen ganz anders ausgesetzt. Und man sieht in diesem Wald, wir haben ja hier schon so schön die Tonspur gehört, manchmal hört man auch das Stöhnen von den Menschen, geht es eigentlich um Leute, die da nachts durchlaufen, die kommen aus den verschiedensten Klassen und haben anonymen Sex miteinander. Aber das Begehren, das diese Männer und Frauen ausleben wollen, das findet einfach keine Befriedigung, sondern es wird immer wieder auf sie selbst zurückgeworfen und deshalb cruisen sie einfach weiter in die Nacht durch diese Nacht. Und man kann sich vorstellen, auch nach dem Morgengrauen werden sie in der nächsten Nacht, auch wenn die uns nicht mehr erzählt wird, wieder in diesen Wald gehen und irgendwas suchen, was sie nicht zu fassen bekommen.
Das Begehren bleibt aber etwas ganz Zentrales. Was wird denn darüber verhandelt?
Ja, man sieht ziemlich viele nackte Hinterteile und da muss man natürlich ein bisschen an Georges Bataille denken, seine Tränen des Eros. Aber bei Bataille ging es ja immer um die Bejahung des Lebens durch die Erotik. Das findet man hier gar nicht. Oder man muss natürlich auch an Pasolini denken, die 120 Tage von Sodom. Ähnlich gibt es hier auch sadomasochistische Spiele, aber die werden nie zu einer Versuchsanordnung, die ein anderes System reflektieren. Und dennoch hat diese Nacht einen ganz existenzialistischen Sog. Und es geht sicher darum, dass es um Menschen geht, ja, um so eine grundsätzliche Einsamkeit, die dem Menschen innewohnt, um eine Getriebenheit, die einfach keinen Höhepunkt mehr finden kann. Und das lässt sich natürlich auch übersetzen zu unseren Zeiten, zu Zeiten der Reizüberflutung. Also da öffnet sich der Film, bekommt was seltsam Zeitloses, ja, und es verfolgt einen schon noch lange, was da alles auf der Leinwand passiert.
Wir machen jetzt, Anke Lewicka, einen radikalen Schnitt. Der nächste Film ist ein Regiedebüt. Lucia Loses Schwimmen erzählt von der Freundschaft zweier ungleicher Mädchen in Berlin. Eine Faustregel für Filmemacher ist ja, dass für ihren ersten Film am besten auf Geschichten zurückgegriffen werden sollte, die sie selber erlebt haben. Merkt man dann dem Film Schwimmen an, dass der Zugriff ein persönlicher ist?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es gibt ja so ein Alter, wo man sich unglaublich alleine fühlt. Und aus diesem Gefühl heraus ist dieser Film gefilmt. Also, und diese beiden Heldinnen sind nie Funktionsträgerinnen für eine Idee, sondern sie sind so einfach wie wir auch der Situation ausgesetzt. Elisa ist 15, die Eltern haben sich gerade getrennt, sie fällt immer in Unmacht und deshalb wird sie von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen unglaublich gehänselt. Es werden Fotografien von ihr gemacht, die direkt online gestellt werden. Und dann kommt eben Antena neu in die Schule, die ist so ein bisschen älter und tougher, beschützt sie und die beiden fangen dann eben an, auch Fotos zu machen, die sie auch ins Netz setzen, zum Beispiel von einem betrunkenen Mitschüler.
Mach dein Handy raus. Nimm es auf. Komm.
Wer ist da? Hau ab, Mann. Mach das Licht weg, Mann. Hau ab. Verpiss dich.
Ja, und diese beiden Mädchen überschreiten Grenzen und in diesem Zusammenhang macht wirklich dieser alte Begriff Fotoschießen noch Sinn, aber sie lernen dann einfach auch Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen.
Wenn man denn Mobbing oder auch Missbrauch von Fotos in den sozialen Netzwerken zum Thema macht, läuft man ja doch sicher auch ein bisschen Gefahr, ein wenig erzieherisch rüberzukommen. Wie umschifft die Regisseurin dieses Dilemma?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Film einfach aus mehreren losen Szenen besteht, die aber zusammengehalten werden von diesem Grundgefühl, dass man einfach noch keinen Überblick hat. Und deshalb hat die Kamera auch keinen Überblick. Und man war damals ja, also das kenne ich auch von mir, noch so wankelmütig und so launisch, den Gefühlen so ausgesetzt. Und genau damit solidarisiert sich eben der Film. Die Regisseurin lässt alle Launen, alle Gefühle zu. Und deshalb bekommen die beiden Mädchen auch so einen schönen Raum, so zu sich zu finden. Sie spielen auch so ganz unterschiedlich. Die eine, Elisa, ist so sehr zurückhaltend, introvertiert, aber sie wird zunehmend einfach, je mehr sie zu sich selbst findet, bildfüllender. Und Athena möchte auch im Film Schauspielerin werden. Also sie weiß, sich in Szene zu setzen. Das sind schon mal ganz schöne Gegensätze. Und dann wird visuell auch sehr schön mit der Metapher des Titels Schwimmen gespielt. Eben dieses Abtauchen, dieses Untertauchen und dann dieses sich freischwimmen.
Der Debütfilm Schwimmen von Lucia Lose und der in Cannes gelaufene Film des Spaniers Albert Serra kommen morgen in die Kinos. Anke Lewicka war bei uns im Studio. Gleich schalten wir nach Wien, wo ein Stück Premiere hatte, das auf einem Roman von Heimito von Doderer basiert. Darin geht es wüst zu, ähnlich wie auf Volksfesten, wo auch schon mal etwas aus dem Ruder laufen kann, bei bester Laune. Diese zünftige Musik wurde heute im Volkstheater Arter Wien geblasen.
Wir her, ohne Überlohn. Wir her,
Laut herausgeschrien wurde die Einladung zum Saufen, Fressen und Tanzen. Auf der Bühne des Wiener Volkstheaters, wo die Saison mit der Bearbeitung eines Romans von Heimito von Doderer eröffnet wurde. Der österreichische Dramatiker Franz Hobel hat die Merowinger oder die totale Familie für die Bühne adaptiert. Für Fazit hat Bernhard Doppler die Premiere besucht. Herr Doppler, die Geschichte ist ja ziemlich wüst. Im Mittelpunkt steht Childerich III. Von Bartenbuch, ein Namensvetter des letzten Merowingerkönigs, ein schlimmer Choleriker mit sicherem Machtinstinkt. Wie betritt denn dieser schillernde Charakter die Bühne?
Naja, ganz am Anfang ist er ein Kind, das gedemütigt wird von seinen Eltern, geohrfeigt wird immer wieder von seinen Eltern und der sich dann im Laufe des Stückes oder gleich eigentlich zu Beginn rächt durch Wut, durch die Haltung von Wut, Wut wie ein Rumpelstilzchen, eigentlich eine Wut, die nicht sozial zu Auseinandersetzungen führt, sondern die alle anderen verachtet. Und auch die Leute, die er da zu seinem Volksfest einlädt als Childerich III., die verachtet er eigentlich auch und beschimpft sie und hat eigentlich ständig eine Wut, einen Hass auf seine Umgebung.
Und was bedeutet das Leben in der totalen Familie?
Das ist eine Strategie von ihm. Er will sich eigentlich nicht mit der Welt auseinandersetzen, sondern selbst Welt sein. Und das bedeutet zum Beispiel, dass er lauter Familienangehörige, natürlich nicht im Inzest, heiratet. Zum Beispiel die zweite Frau seines Großvaters, sodass er gleichzeitig Enkel ist und Mann. So macht er das weiter. Er ist dann auch gleichzeitig sein eigener Schwager und sein Neffe. Er macht so die totale Familie und grenzt sich gewissermaßen so als Rumpelstilzchen, als in sich geschlossener Charakter, als in sich geschlossene Welt von der Gemeinschaft ab. Im Zorn, im Ohrfeigen vor allem auch. Das spielt eine ganz große Rolle in diesem Stück, in diesem Roman von Heimito von Doderer, der ein komischer Roman sein will, aber irgendwie natürlich auch nur skurril und ein bisschen grausam.
Abstrus, grausam und skurril. Eine Wutkomödie, hatten Sie gesagt. Wie funktioniert denn der Witz?
Naja, ich weiß es nicht ganz genau. Es soll natürlich auch durch diese Blaskapelle, durch diese grellen Situationen, die Blaskapelle trägt zum Beispiel Schottenröcke, Plastikschottenröcke, die Patienten, es gibt dort einen Wuttherapeuten, die müssen zum Beispiel mit einem Nasenring vorgeführt werden, um ihre Wut dort in der Wuttherapie auszulassen. Das ist alles sehr skurril, aber so als Witz funktioniert es eigentlich nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Schwäche dieser Aufführung, dass es sich nicht so ganz entscheiden kann, es bei der finsteren Skurrilität zu lassen. Denn Wut ist auf der einen Seite natürlich der Wutbürger ein politisches Thema, aber gleichzeitig auch ein ganz, ganz unpolitisches, dass man sich in Bosheiten, in Wut verkapselt, in Wut auf die Hässlichkeit seiner Umgebung, in Wut auf jeden, der einen begegnet. Doderer meint und viele Kritiker meinen, das wäre ein sehr wienerischer Charakter, diese Wutanfälle und dieser Grant, der die Personen kennzeichnet.
Die Wut ist selten leise, aber es gab natürlich auch stille Töne in dieser Inszenierung.
Bitte, rühren Sie mich nicht an, bitte.
Was ist denn, keine Angst? Sie bluten,
man ja, soll ich die Rettung rufen?
Mein Herr, man hat mich geschlagen.
Aber ich bin doch selbst an allem schuld. Schauen Sie mich an, dann wissen Sie es.
Wer sind Sie? Hajusz Hajo, Regierungsrat. Hajusz Hajo, was ist denn passiert?
Hören Sie, wie schön die Stille ist. Melancholisch, aber schön.
Anna Badura hat Regie geführt, sie leitet das Volkstheater, aber nicht mehr sehr lange. Nächstes Jahr wird Kai Voges die Intendanz übernehmen. War diese Inszenierung eine Art Abschiedsgeschenk auch an Wien?
Wahrscheinlich schon. Sie bemühte sich in ihrer fünfjährigen Intendanz beim Volkstheater sehr stark eigentlich Probleme der Stadt darzustellen oder Probleme Österreichs darzustellen. Sie ist nicht ganz angekommen, nicht so erfolgreich wie zuvor. 10 Jahre war sie Intendantin in Graz, in Wien. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr schwieriges Gelände, das Wiener Volkstheater zwischen dem ganz bürgerlichen Josefstädter Theater und dem Burgtheater, ein großes Arbeitertheater in einem eigentlich barocken Bau, also ein Theater, das von den Sozialdemokraten oder der Gewerkschaft sehr lange bestimmt war. Da hier Fuß zu fassen, war nicht ganz leicht. Und sie hat dann, obwohl sie sich so bemüht hatte, doch ein bisschen gefremdelt. Und auch diese Inszenierung, ganz überzeugt sie nicht, obwohl sie interessant ist. Und es ist wahrscheinlich auch unglaublich schwer, so einen Roman, der keine richtige Handlung hat, sondern vor allem in Skurrilitäten schwelgt, auf die Bühne zu bringen. Es ist auch nicht ganz der Roman, sondern es bearbeitet von einem Schriftsteller, Franz Zobel, der Doderer auch teilweise mit Jandl gemischt hat. Keine Ahnung von Tutten und Blasen, aber Nasen mitten im Gesicht. Das sind so diese Beschimpfungen und Ohrfeigen, die ständig in diesem Stück gegeben werden. Und zum Schluss hat das Stück doch auch eine ganz unheimliche Wendung. Da gibt's dann eine Frau, die das sehr bedauert, dass sie nicht mehr geohrfeigt wird. Denn zum Schluss ist Kilderich kastriert und hat seine Wut verloren. Sie möchte aber geschlagen werden, weil die roten Wangen dann sie für ihren Mann attraktiver machen.
Verwirrend. Am Wiener Volkstheater ist die neue Spielzeit von Anna Badura mit einer Bühnenfassung von Haimito von Doderers letztem Roman eröffnet worden. Die Merowinger oder die totale Familie. Bernhard Doppler hat die Premiere für uns besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der seit 2 Jahren andauernde Fall um den angeklagten russischen Regisseur Kirill Serebrennikov, gegen den wegen Veruntreuung ermittelt wird, hat eine neue Wendung genommen. Wegen Widersprüchen werde der Fall für weitere Ermittlungen an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgegeben, entschied ein Gericht in Moskau. Zudem dürfe Serebrennikov, der auch in Stuttgart, Hamburg und Berlin inszeniert hat und bis April unter Hausarrest stand, wieder reisen. Rada Biller, geboren 1930 in Baku als Tochter einer jüdischen Russin und eines Armeniers, ist in ihrem Leben viel unterwegs gewesen. Ende der 50er Jahre zog sie mit ihrem Mann, einem russischen Übersetzer, nach Prag. 1970 ging es weiter nach Hamburg. Als sie ihren ersten Roman »Melonenschale« veröffentlichte, war Rada Biller, die Mutter von Maxim Biller, schon über 70. Darin geht es, wie Andrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung schreibt, um den Kampf ihrer Kindheit, um ein Stück Heimat in kleinen Momenten.
Wenn Lea also genug Kleingeld beisammen hatte, ging sie auf den Markt. Sie lief ein bisschen zwischen den Reihen hin und her und kaufte dann duftende rote Walderdbeeren mit grünen Schwänzchen. Die Marktfrau reichte ihr die Beeren in einer Tüte aus Zeitungspapier.
Jetzt ist Rada Biller, wie die SZ meldet, im Alter von 88 Jahren gestorben. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Autorin Kamila Shamsi, die sich für einen Boykott Israels ausspricht, überdenkt die Stadt Dortmund eine geplante Preisvergabe an sie. Am Tag zuvor hatte die Jury bekannt gegeben, dass die pakistanisch-britische Schriftstellerin im Dezember mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet werden soll. Mit dem nach der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs benannten Literaturpreis ehrt die Stadt nach eigener Auskunft Preisträger, die für Toleranz, Respekt und Versöhnung stehen und sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Daraufhin hat das Blog Ruhrbarone auf Shamsis anti-israelische Haltung hingewiesen. So hatte sie sich in der Vergangenheit für die BDS-Bewegung stark gemacht, die von vielen, unter anderem vom Nordrhein-Westfälischen Landtag, als klar antisemitisch verurteilt wird. Die 9-köpfige Jury kündigte an, in den nächsten Tagen erneut zusammenzutreten, um ihre Entscheidung zu überdenken. Das zweite deutsche Fernsehen bestätigt, Ralf Kabelka arbeitet nicht mehr für das Neo-Magazin Royal. Der 54-Jährige sei nicht mehr Teil des Teams, weder vor noch hinter der Kamera, heißt es. Wie das Medienmagazin DWDL ergänzend berichtet, verlässt Kabelka die Show von Jan Böhmermann auf eigenen Wunsch. Vor einem halben Jahr hörte sich das Verhältnis der beiden in einem Sketch so an.
Ralf, wo kommst du denn her?
Du, Jan, ich hatte eine total stressige Woche, um runterzukommen.
Verstehe, was war denn so stressig? Arbeit kann es ja wohl nicht gewesen sein.
Falsch, Jan. Was manchmal leicht und flockig aussieht, ist Ergebnis harter Arbeit. Genauso mein neues Personality-Magazin, K. K, das Kabelka-Magazin.
Braucht man für ein Personality-Magazin nicht eine Personality?
Frech, Jan. Sehr, sehr frech. Aber Biker lassen sich nicht provozieren, Jan. Weißt du?
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls zeigen Galerien, private Sammler und Museen Kunst, die sich mit den Möglichkeiten beschäftigen, Grenzen zu verwandeln oder zu umgehen. Die deutsch-iranische Künstlerin Bettina Pustschi hat zum Beispiel die Fassade der Berlinischen Galerie mit einer filigranen weißen Spitzenmuster verziert. Sie hat dafür die Strukturen von Fachwerkhäusern und orientalischen Fenstern miteinander verblendet und so ein neues Muster geschaffen, das einlädt, über Herkünfte und kulturelle Schnittmengen zu fantasieren. Ihre Arbeit ist Teil der Berlin Art Week, die in dieser Woche stattfindet. Im Martin-Gropius-Bau, vor dessen Eingang dünne Stahlschienen an den Verlauf der Mauern erinnern, experimentieren Künstler explizit mit dem Erleben von Grenzen. Wladimir Balzer über die heute eröffnete Ausstellung Durch Mauern gehen.
Näher dran kann man an der Geschichte kaum sein. Der Berliner Gropiusbau steht an der alten Mauerlinie. Direkt daneben erinnert die Topografie des Terrors an die Nazi-Verbrechen, die hier geplant wurden. Hier singen jetzt Migranten in verschiedenen afrikanischen Sprachen die deutsche Nationalhymne. Der nigerianische Künstler Emeka Ogbo, der schon auf der letzten Documenta vertreten war, hat diese Stimmen gesammelt und sie in eine Mehrkanal-Installation gebracht. Es singen Menschen, die aus afrikanischen Ländern nach Deutschland gekommen sind und zumindest für eine gewisse Zeit Mauern überwunden haben. Immer blickt man dabei aus den Ausstellungsräumen nach außen, auf die alte Mauerlinie. Besonders beeindruckend wird das Wechselspiel zwischen Außen- und Innenraum bei der aus Tunesien stammenden Künstlerin Nadia Kabi-Linke. Sie hat den Schattenumriss eines Wachturms so auf die Wand gesprüht, dass man glauben muss, das sei der echte Schatten eines Grenzturms aus Mauerzeiten. Fast unweigerlich läuft man zum Fenster und schaut zur Sicherheit nochmal nach. Währenddessen sind vom New Yorker Künstler Fred Sandbeck raumhohe schwarze Acrylfäden wie Rahmen gespannt. Es sind nur Fäden und dennoch traut sich niemand, den Rahmen zu durchsteigen. Mit einem alten Filmapparat zeigt der venezolanische Künstler Javier Telles unterdessen Schattenspiele von Geflüchteten, die ihre eigenen Fluchtgeschichten erzählen. Dabei geht es nicht um die Gründe ihrer Flucht, sondern um die oft unwürdige Behandlung am Zielort. Angefasst werden nur mit Gummihandschuhen, wie Aussätzige. Kurator Sam Bardawil hat eine beeindruckende, sehr plastische, kraftvolle Schau zusammengestellt, die ganz unmittelbar wirkt und eine immense politische Kraft hat.
Der Fall der Berliner Mauer war ein Signal für das Ende von vielen Trennungen. Diese Ausstellung erinnert daran. So schnell wie Mauern fallen, können sie auch wieder aufgebaut werden. Wir sollten versuchen, das zu verhindern.
It's also very, very quick that they can come up again, and it's our responsibility to make sure that this doesn't happen.
Er hat selbst Erfahrungen mit Mauern gemacht. Sam Bardawil ist im Libanon des Bürgerkriegs aufgewachsen.
For me, I grew up during the Lebanese Civil War in Lebanon.
Damals, während des Bürgerkriegs, verlief die Demarkationslinie in Beirut mitten durch die Stadt. Wir wohnten unweit. Manchmal stieg ich mit meiner Mutter auf einen Hügel und schaute auf die Mauer. Ich wusste, die andere Seite ist gefährlich. Überall Scharfschützen.
And you know that everything on the other side is dangerous and you can't get there because there were snipers also.
Aber es geht hier im Berliner Gropiusbau nicht nur um sichtbare Grenzen und Mauern, um direkte Gefahren für Leib und Leben. Der brasilianische Künstler José Bechara zeigt eine Grenze auf, die unsichtbar zwischen Menschen verläuft, die Grenze des Nichtverstehens. Er wiederum zwingt uns zu reden. Dafür klemmt er in einer überdimensionierten geometrischen Anordnung zwei Stühle zwischen mehrere Tische. So verkantet, dass diese Stühle nirgendswohin bewegt werden können.
So you have two chairs squeezed by the table, so imagine that the ones under the conversation cannot move, a kind of uncomfortable conversation. The work treats on such moment where conversation is inevitable, You have to talk.
Er spricht von einer sehr ungemütlichen Konversation, denn sie ist unvermeidbar. Seine Botschaft ist einfach: Wer redet, tötet nicht. Eine unendliche Konversation, ein ewiger Frieden. Und manchmal ist das Reden über Grenzen hinweg das Einzige, was Freunde und Familie noch verbindet. Am Ende dieser mit Schicksalen so aufgeladenen Ausstellung nimmt die israelische Künstlerin Smadar Dreyfus uns mit in einen komplett dunklen Raum, in dem nur die Stimmen syrischer Drusen zu hören sind. Die einen auf der syrischen, die anderen auf der israelischen Seite, auf den Golanhöhen. Sie rufen sich über riesige Soundapparate gute Wünsche zu. Es ist ein fernes, ein tragisches Gespräch. Aber sie hören gegenseitig ihre Stimmen und fühlen sich nah, wenn auch nur für Momente.
Die Golanhöhen und andere internationale Grenzgebiete und Trennlinien präsent gropius im Berliner Martin-Gropius-Bau. Die Ausstellung Walking Through the Wall läuft bis zum 19. Januar. 120 Autoren aus 5 Kontinenten sind beim diesjährigen Internationalen Literaturfestival Berlin zu erleben. Und da das Haus der Berliner Festspiele gerade umgebaut wird, haben die Macher andere Spielorte organisiert, unter anderem die Theater Hebbel am Ufer. Dort hatte heute Abend eine Schriftstellerin und Anwältin aus Simbabwe das Festival eröffnet. Tobias Wenzel hat Petina Gappas Rede gehört. Sie gab ihr den etwas sperrigen Titel Auf Reisen mit den Vergessenen im Andenken an die Verstorbenen, Erzählungen vom gestrigen Europa und dem Afrika von heute.
Bevor ich zu meinem Vortrag komme, möchte ich sehr herzlich den deutschen Steuerzählerinnen und Steuerzählern danken, von denen einigen heute hier sind. I used your money well.
Das ging runter wie Öl. Augenzwinkernd und auch noch auf Deutsch bedankte sich Petina Gappa bei den Besuchern dafür, dass sie letztlich ihr DAD-Stipendium und ihre Eröffnungsrede beim 19. Internationalen Literaturfestival Berlin ermöglicht haben. Da ahnten die Zuhörer im Hebbel am Ufer noch nicht, dass es schon sehr bald unbequem für sie werden würde. Die Worte nicht mehr so leicht verdaulich wie das an die Leinwand projizierte Video von einem halbtransparenten Vorhang, der sich sanft im Wind bewegt. Gappa erzählte von ihrem Land Simbabwe, von der mündlichen Überlieferung von Geschichte und Geschichten, von der Totemvorstellung, von der Zeit vor der Kolonialisierung. 1890 sei dann ihrem Urgroßvater gesagt worden, das Land gehöre ihm nicht mehr. Das Schicksal ihres Urgroßvaters und der folgenden Generationen bis zu ihr, Gappa, und ihrem Sohn sei, und da horchten viele Besucher auf, in Berlin beschlossen worden.
Hier in Berlin wurde verfügt, dass ich Englisch sprechen würde. Konfrontiert mit einem ungeheuren Gehacke um afrikanisches Territorium, versammelten sich 1884 14 europäische Mächte in Berlin. In dieser Stadt begann die Geschichte der modernen afrikanischen Staaten auf Grundlage von Grenzziehungen durch eine Handvoll Männer in Hofkleidung, die wie Kinder bei einer Partie Risiko um einen Tisch saßen und einen Kontinent unter sich aufteilten.
Bismarck hatte zur sogenannten Kongo-Konferenz ins Reichskanzlerpalais in die Wilhelmstraße geladen. Das Gebäude, das später auch Hitler als Reichskanzlei nutzte, wurde von den Alliierten zerbombt, existiert nicht mehr. Die Verantwortung der Deutschen aber bleibt.
Germany was in Africa only too briefly.
Deutschland war nur sehr kurz in Afrika, doch selbst diese kurze Begegnung hat ihre Spuren hinterlassen. Ihre Geschichte, die Geschichte Europas, ist unsere afrikanische Gegenwart. Die größten Schäden verursachte der Kolonialismus nicht durch die physische Umformung der afrikanischen Nationen, sondern mit dem binären Gegensatz, den er erzeugte, zwischen dem Selbst und dem Anderen, zwischen Weiß und Schwarz, Gut und Böse, höherwertig und minderwertig.
Superior and inferior.
Letztlich sind die Europäer auch für den heutigen Rassismus gegen Afrikaner verantwortlich, hörte man heraus.
In Simbabwe erfreut sich folgender Witz großer Beliebtheit. Als der weiße Mann kam, hatte er die Bibel und wir hatten das Land. Er sagte, schließt eure Augen, lasst uns beten. Und als wir unsere Augen wieder öffneten, hatten wir die Bibel und er das Land.
And he had the land.
In einem guten Witz stecke eben auch Wahrheit. Aber was folgt aus dem Befund? Pettina Gapper forderte einerseits die Europäer auf, ihre Schuld anzuerkennen und das Wissen darum an die folgenden Generationen weiterzugeben. Die Afrikaner wiederum dürften nicht alles auf die Kolonialisierung schieben und müssten selbst die Verantwortung für Korruption und Ungleichheit in ihren Ländern tragen. An dieser Stelle hätte man auch Selbstkritik von Pettina Gapper erwartet. Aber sie kam nicht. Gapper hatte nach dem Putsch gegen Diktator Robert Mugabe für den neuen Präsidenten Simbabwes, Emmerson Mnangagwa, als Handelsberaterin gearbeitet. Mnangagwa war ein treuer Mugabe-Gefolgsmann, der politisch mitverantwortlich für Morde an der Zivilbevölkerung war. Mittlerweile berät Gapper nicht mehr die Regierung. Aber sie hat sich und ihrer Rede keinen Gefallen damit getan, darüber nicht ausführlicher zu sprechen. Stattdessen blickte sie nach vorne.
I believe strongly that Africa is the future.
Ich glaube fest, dass Afrika die Zukunft ist.
Es folgte ein Plädoyer für die politische Kraft der Literatur. Gapper setzt besonders auf den historischen Roman. Sie selbst stellt ihren eigenen beim Festival vor. Einer Literatur, mit der man die Zeit der Kolonialisierung fassbar machen könne. Und zwar durch das Herausarbeiten von Einzelschicksalen, von oft vergessenen, von der Geschichtsschreibung unerwähnten Menschen. Menschen, an die Bertolt Brecht in einem Gedicht erinnert hat.
Who built the seven gates of Thebes?
Wer baute das siebentorige Theben?
Auf Deutsch begann Pettina Gapper ihre Rede und auf Deutsch las sie auch den letzten Vers von Brechts Gedicht.
So viele Geschichte, so vielen Fragen.
Pettina Gapper hat mit ihrer Rede das Internationale Literaturfestival in Berlin eröffnet. Es läuft bis zum 21. September. Was morgen am 12. September in den Feuilletons steht, weiß Gregor Sander längst.
Um es einfach zu sagen, es ist kompliziert, dieses Mann-Frau-Ding in den Feuilletons vom Donnerstag, zumindest aus der Sicht der Männer. Über Peter Kümmels Theaterjahresvorausschau in der Wochenzeitung Die Zeit steht beispielsweise, die neue Theatersaison gehört dem Mann, der es schafft, sich in eine Frau zu verwandeln. Dabei hat der Kritiker nur die Theaterfassung von Michel Houellebecqs Roman Serotonin im Hamburger Schauspielhaus angesehen. Die Inszenierung von Falk Richter hinterlässt Spuren. Er inszeniert den Roman als Abgesang auf den weißen alten Mann, der nicht nur Schuld hat an seiner eigenen Lage, sondern überdies verantwortlich ist für den Zustand dieser »Ach, wir brechen hier ab«, dieser Welt, wollten wir sagen, aber das weiß ja sowieso jeder, dass der alte weiße Mann Schuld hat und der alte weiße Mann ahnt es selbst. Und so wird aus Peter Kümmel die Cassandra des Zeitfeuilletons und er weiß, sagt, am Berliner Ensemble wurde gerade Brechts Bal von einer Frau, Stefanie Reinsperger, gespielt und am Staatstheater Hannover wird in Kürze einer der perfidesten, an der Liebe der Frauen A sich uninteressierten weißen Männer der Dramenliteratur, Anton Tschechows Platonow, schwer verwandelt als Weib, sein Unwesen treiben. Er heißt jetzt Platonowa. Es wird offenbar Zeit, den Ausdruck Hashtag MeToo ganz neu zu verstehen. Der Schriftsteller Jakob Hein schlägt sich hingegen auf die Seite der Gender-Sternchen-BenutzerInnen, auch wenn über seiner Polemik in der Taz steht, mit der deutschen Sprache ist es so wie mit den Opfern von Verbrechen, über die man politisieren möchte. Im Normalfall uninteressant, aber man wird sich ja wohl noch aufregen dürfen. Während man noch versucht, diesen Satz zu verstehen, folgt ein komplizierter Einstieg über Heins ehemalige Deutschlehrerin, die Deutschmüller, nicht zu verwechseln mit der Biomüller. Aber dann kommt er zum eigentlichen Thema. Die GegnerInnen des Gender-Sternchens tun so, als würden bald die Goethe-GedichtInnen umgeschrieben werden, die sie ja sowieso nicht gelesen haben. Auch da rattert das eigene Gehirn sofort wieder los, weil man ja den Eindruck nicht los wird, Gender-Sternchen-GegnerInnen und auch Gender-Sternchen-Gegner lesen ausschließlich Goethe-Gedichte, aber da legt Hein noch einen drauf. Diese GegnerInnen tun jedenfalls so, als ginge es in den betreffenden Texten nicht vor allem um amtliche Veröffentlichung und Fairness, sondern natürlich um das Ende des Abendlandes. Allerdings nennen auch diese GegnerInnen ihre beiden Eltern nicht Papa, weil damit ja die Mutter mitgemeint sei. Diesem eigenartig schönen Vergleich von Äpfeln und Brombeeren fügen wir nichts mehr hinzu, sondern sorgen uns lieber mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung um die Reinheit des Knabenchors allgemein und die des Leipziger Thomanerchors im Besonderen. Dort wurde jetzt ein Mädchen zum Vorsingen eingeladen, was wiederum Jan Brachmann dazu brachte, Ann-Christine Mecke zum Interview zu bitten, die als Musikwissenschaftlerin und Dramaturgin vorgestellt wird. Zur Thomana Chor Mädcheneinladung mutmaßt sie: Ich glaube, es ist vor allem ein durch juristische Beratung induziertes Verfahren, mit dem man sich juristisch auf die sichere Seite bringen will. Aber dann wird es spannend. Auf die Frage, welche Auswirkungen denn Mädchenstimmen in so einem gewachsenen Knabenchor haben könnten, antwortet die Expertin: Man sagt ja, dass Chöre, die mit Internaten verbunden sind, einen geschlossenen Chorklang haben, wie ihn der Tölzer Knabenchor, der kein Internatschor ist, nicht erreichen kann. Wenn man an dieser ganzen Art des Zusammenlebens etwas ändert, könnte das Einflüsse auf die Musik haben, die man noch gar nicht vorab berechnen kann. Deswegen wäre ich da vorsichtig, weil es eine gewachsene Struktur verändert. Was man auch immer von Knabenchören halten mag, dieses Argument klingt so wie die Argumente vor der Einführung des Frauenwahlrechts, weil das reine Männerwahlrecht war ja auch eine gewachsene Struktur.
Gregor Sander hat die Kulturseiten vom Donnerstag gelesen. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht.